Ich möchte über das Thema, das ich hier abschließen möchte, zu unser Einzigartigkeitsthema, und zwar über die Einzigartigkeit von dir selber, ja, oder besser gesagt von der neuen Schöpfung. Und da möchte ich beginnen zu lesen aus Galaterbrief und Kapitel 4, Galaterbrief Kapitel 4, dass wir einfach auch erkennen, eben wer wir sind, um wirklich einfach auch all das tun zu können, was Gott für uns hat im neuen Jahr. Kapitel 4, Abvers 4, es heißt, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also das ist sowieso schon eine schöne Weihnachtsbotschaft, gerade da, muss man schon sagen. Bitte bemerkt, es heißt hier, als aber die Zeit erfüllt war. Gott sandte seinen Sohn Jesus genau zur richtigen Zeit. Ich meine, müssen wir doch überlegen, wenn es darum gegangen ist, einmal, dass er nur sein Blut vergießen müsste, ja, dann hätte Gott ihn ja bereits schon schicken können im ersten Jahrhundert, nachdem Adam und Eva gesündigt haben. Er hat gewartet, er hat lange gewartet, auch nach der Sündflut. Aber es war eine perfekte Zeit, als Jesus dann auch gekommen ist, dass Gott es vorhergesehen hat, dass das die Zeit war. Es war auch eine Zeit, wo die ganze damalige Welt eigentlich eine Sprache hatte. Durch die Römer natürlich wurde die römische Welt erobert. Es war eine Kultur durch Alexander des Großen. Und interessant ist, dass Israel, genau das Land Israel, das Gott seinem Volk gegeben hat, um das Licht Gottes, um die Verheißung Gottes zu verbreiten in die Welt, ist genau mittendrin zwischen drei Kontinenten, zwischen Asien, Afrika und Europa. Es ist interessant, es ist genau dort. Also Gott weiß genau, was er tut, und zu bestimmten Zeiten, Gott hat immer gewisse Zeiten, Moed, wie man das so nennt. Und man sieht auch immer wieder, und ich glaube 2024 ist auch eine ganz besondere Zeit, das auch kommen wird in diese Welt. Um ein paar zu erwähnen, Gott arbeitet nach gewissen Zeiten. Zum Beispiel weiß man, dass Abraham geboren ist in 1948 vor Christus. Der erste Hebräer oder der erste Jude, kann man auch so sagen. Israel wurde gegründet als Nation, wann? Im Jahr 1948 nach Christus. Ist interessant. Gott arbeitet immer wieder mit, es gibt so den bekannten Tag Tishbe Av, das ist der 9. Av, das ist im August für die Juden. Das ist ein Trauertag, schon seit Jahrtausenden ein Trauertag, weil immer an diesem Tag immer Schlimmes passiert ist. Der erste und zweite Tempel wurde zerstört, genau an diesem Tag. Der erste Kreuzzug gegen die Juden im Jahr 1099. Die Vertreibung aus England von den Juden im Jahre 1290, aus Spanien 1492, immer genau an diesem Tag, am 9. Av. Der Erste Weltkrieg, die Kriegserklärung 1914, genauso auch an diesem Tag. Es ist interessant, Gott schafft immer wieder mit gewissen Zeiten. Es war auch die Zeit, an dem das Jesus gekommen ist, die Zeit, an dem Jesus kam, war auch vorhergesetzt. Daniel prophezeit sogar und sagt, dass 490 Jahre, nachdem der Befehl ergehen wird, aus Persien den Tempel wieder zu bauen, da wird der Messias kommen. Du kannst es ausrechnen, 490 Jahre, da kommen wir in die Zeit, genau dann, wo Jesus geboren worden ist. Seit 1917 ist die Balfour-Deklaration gegeben worden von Allenby, dass Israel wieder Land kriegen sollte, wieder eine Nation werden sollte. 50 Jahre später, und 50 Jahre ist so das Symbol für ein Jubeljahr, wieder eine Freisetzung, wieder alles neu starten. Und im 1967, 50 Jahre genau später, hat Israel Jerusalem erobert. 50 Jahre später, nach 1967, 2017, ist Jerusalem anerkannt worden vom Westen, von Amerika, von Donald Trump damals, als Hauptstadt von Israel. Es ist interessant, dass es immer wieder wiederholte Zeiten gibt, wo Dinge geschehen. Es gibt noch viel mehr, das man sagen könnte. Aber ich möchte von einem bestimmten Tag sprechen, das auf uns allen bezieht. Und zwar, da lesen wir in Johannes im Kapitel 7, Jesus hier am Laubhüttenfest ist nach Jerusalem gekommen, Und das Laubhüttenfest dauerte 7 Tage lang. Während diesen 7 Tagen hat man wirklich, vor allem wegen dem Laubhütten, haben Leute eine Laubhütte aufgestellt, Zelte draußen aufgestellt, um zu erinnern an die Zeit, als ihr Volk damals in Ägypten waren, ja. Und dass sie damals eben nicht selber über ihr Leben beherrschen konnten. Das war das Laubhüttenfest, 7 Tage der Woche. Und immer an diesen 7 Tagen ging der Priester vom Tempel hinab in das Teich, zum Teich Siloam und holte Wasser. Und sie haben einen Wasserschöpf-Zeremonie gemacht, um Gott zu danken, weil das im Herbst war, Gott zu danken dafür, dass wieder Regen kommen wird, weil die Regenzeit würde kürzlich danach auch wieder anfangen, dass wieder ihr Land natürlich bebaut werden kann und sie wieder zu essen haben und so weiter und so fort. Und jeden Tag würde dann der Priester mit Wasser aus dem Teich Siloam, würde wieder hinauf zum Tempelplatz kommen und das Wasser ausgießen über den Altar und sie würden Gott loben, Gott danken. Es war eine Feier von größter Freude. Aber die Bibel sagt, dass es einen Tag gab nach diesen 7 Tagen vom Laubhüttenfest. Ein hochheiliger Tag, ein großer Sabbat. Und es heißt in Vers 17, als Jesus hier in Jerusalem war, dass genau an diesem letzten Tag, an diesem 8. Tag, kann man so sagen, es heißt aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. An diesem 8. Tag, denn es heißt 7 Tage sollten sie den Laubhüttenfest feiern und am 8. Tag, ein 8. Tag sollte es geben, ja, da sollten sie an diesem Tag jubeln und feiern wie noch nie zuvor. An diesem Tag alleine ging dann der Priester aber nicht zum Teich Siloam, um Wasser zu holen, sondern sie haben einmal symbolisch ausgegossen, obwohl kein Wasser im Gefäß war, um zu symbolisieren, dass eigentlich der Tag wird kommen, wo eben der Messias kommt, wo Gott kommen wird und Wasser selber geben wird. Es ist interessant, dass genau an diesem Tag, als Jesus dort im Tempel stand, er war im inneren Hof dort, als die Priester genau das machen, an dem Tag hat nicht Jesus geflüstert, sondern er rief laut und er sagte, wenn jemand dürstet, und alle achteten vorher auf den Priester, der ausschütten würde und nichts würde kommen, weil sie warten auf den Messias, der kommt. Und interessant, dass aus dem Teich Siloam, den sie 7 Tage zuvor dieses Ritual gemacht haben mit echtem Wasser, der Teich Siloam, Siloam bedeutet nämlich der Gesandte. Der Gesandte. Und an diesem 8. Tag, es gab einen 8. Tag, und auf diesen 8. Tag möchte ich eingehen. Da ist Jesus gestanden und sagt, siehe, wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib wird Ströme lebendigen Wassers fließen. Am 8. Tag beginnt was Neues. Der 8. Tag ist ein Neubeginn. Und ich weiß, wir haben ja nur 7 Tage der Woche. Aber es gibt einen 8. Tag, wenn du es erkennst. Oder ist vielleicht der 8. Tag nur der 1. Tag einer neuen Woche von einer Wiederholung? Der 8. Tag hat immer eine besondere Bedeutung der Schrift gehabt. Denn es war der Tag auch der Beschneidung. Jedes Kind, auch Jesus selbst, jeder Sohn, der geboren wird in Israel, jeder Jude, der sollte am 8. Tag sollte beschnitten werden und in den Bund hineintreten mit Gott. Es soll ein Neubeginn sein von einer Verbindung zwischen diesem Kind und dem Herrgott. Der 8. Tag war auch der Tag, an dem der Aussätzige deklariert wurde als gereinigt, wenn er zu einem Tempel ging, um sich reinigen zu lassen, damit er deklariert werden konnte, dass er aufgenommen werden würde in die Gesellschaft. Das geschah am 8. Tag. 7 Tage lang sollte er sich reinigen und all die Dinge tun, aber am 8. Tag würde er deklariert werden, als rein wieder aufgenommen zu werden. Der Priester, der geweiht wurde, er fing seinen Dienst an am 8. Tag. Am 8. Tag auch dort. Es waren auch 8 Schritte, also 8 Treppen, die führten in den inneren Hof zum Tempel hin, dort, wo auch der Altar war, dort, wo man die Opfertiere dargebracht hat, damit man in Gemeinschaft treten konnte mit Gott. Es brauchte 8 Treppenschritte dahin. Wisst ihr was, wann, an welchem Tag Jesus auferstanden ist? Ja, es war auch der erste Tag der Woche, das war der Sonntag. Aber der erste Tag der Woche war aber auch der achte Tag. Und das ist die Frage an uns allen, dass wenn Jesus auch da steht und auch für uns ruft, wenn wir auch hier auf ein neues Jahr hingehen, dieses neue Jahr kann auch wiederum für uns etwas Neues bedeuten, nicht eine Wiederholung nur vom Alten. Jesus stand auf am achten Tag, um etwas Neues zu beginnen, indem dass er sagte, auch hier an dem achten Tag, dem letzten Tag des Festes, indem er sagte, wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Eine neue Schöpfung zu werden. Es kam, es war in der Fülle der Zeit, dass Gott seinen Sohn sandte. Der Fülle der Zeit. Die Zeit ist erfüllt. Das Alte ist vergangen. 2. Korinther 5, 17 sagt uns, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Neu geworden. Halleluja. Und das alles von Gott. Eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Ein neuer Mensch. Ein Neubeginn. Und Paulus macht es uns klar, indem dass er darüber schreibt, im Korintherbrief, also über die zwei verschiedenen Adams redet. Es gibt zwei Adams in der Zeit. Der erste Adam, von dem wir alle natürlich zuallererst abstammen. Aber dann kam auch ein zweiter Adam, der eine zweite Rasse von Menschen hervorbringt. Wenn du nur in den ersten 7 Tagen lebst und wieder eine Woche, wieder der erste Tag, der zweite, oder hast du einen achten Tag begonnen, wo etwas völlig Neues anfängt? Im Korintherbrief von Kapitel 15, 1. Korintherbrief Kapitel 15, und er schreibt hier in Vers 15, 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist, der letzte Adam. Der letzte Tag ist geschlagen worden für den letzten Adam. Aber dann heißt es hier, Vers 46, aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Einen zweiten Adam gab es. Die Einzigartigkeit von uns ist, dass wir uns nicht mehr beurteilen dürfen oder sollen, nach dem ersten Menschen, von dem wir herstammen, von unseren Eltern, sie von ihren, und das geht alles zurück bis auf Noah und dann bis auf Adam zurück. Und man kann hier ständig nur mit dem Gedanken gut leben, mit all den Schwierigkeiten, all den Problemen und all den DNA, das wir mitgekriegt haben. Oder wir können erkennen, wie Jesus aufstand und sagte, es beginnt ein neuer Tag. Ein neuer Tag für diejenigen, die zu mir kommen und zu mir und bei mir trinken. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel, von dem wir unsere Abstammung auch von ihm auch haben und von ihm auch neue Merkmale auch erhalten. Lesen wir hier Vers 48, und wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Halleluja. Das haben wir gelesen, in der Fülle der Zeit stand der Gott seinen Sohn von einer Frau geboren, unter dem Gesetz getan, damit diejenigen, ja, dass er uns zu Söhnen Gottes machen würde. Nicht zu Knechten, sondern zu Söhnen Gottes. Neue Schöpfungen, die wir geworden sind. Und diese neue Schöpfung im 1. Korinther Kapitel 1 hat verschiedene Merkmale, und auf ein paar von denen möchte ich einfach mal kurz eingehen hier in Vers 30. Damit wir auch erkennen, wenn wir in das neue Jahr gehen, uns bewusst sind, wer wir sind. Und unsere Welt für Jesus Christus erreichen. Und uns absondern, uns abschneiden lassen von all den Bedrücken und all die Dingen, das vom alten Menschen uns runterziehen wollen. All die ganzen Gewichte, die uns zurückhalten wollen, als vielmehr sehen, nein, wir haben eine neue, frische Quelle, der wir uns freuen sollten, jeden Tag von neuem. Er sagt hier in Vers 30, durch ihn, durch Jesus. Aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wenn wir uns rühmen, dann rühmen wir uns deswegen, weil unsere Vorfahren sind, wer ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halleluja. Wir rühmen uns des Herrn und nicht uns selber, was wir selber, ja, was für Königsblut wir haben von dieser Welt oder sonst, was wir für DNA mitgekriegt haben, Gutes oder auch Schlechtes. Nein, wir haben ein neues DNA. Was hat er uns geschenkt und uns gegeben? Er hat uns gemacht worden zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Zur Weisheit. Das heißt, dass wir klug und Einsicht haben, Entscheidungen zu treffen. Ich bin überzeugt, dieses neue Jahr wird ein Jahr von Entscheidungen sein. Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Jeden Tag, wo unser Kopf, wo unser Körper, wo unsere Gefühle, wo unsere Emotionen, wo unsere Leidenschaften vielleicht im Gegensatz zu dem stehen, was Gott vielleicht für uns hat. Entscheidungen, die wir treffen sollen. Im Epheser 5 und Vers 14 hat Paulus dies folgendermaßen ausgedrückt. Epheser 5 und Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie er mit Sorgfalt wandelt, nicht aus Unweise, sagt man nicht aus Unweise, sondern aus Weise. Du bist klug übrigens, ja? Du bist klug. Kauf die Zeit aus, denn die Tage sind böse, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille Gottes ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin in Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, redet zueinander in Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Der Ruf an uns ist, dass wir weise sind mit der Weisheit, die er uns geschenkt hat. Der Heilige Geist ist dir gegeben, damit du weißt, was, wenn du zu Entscheidungen kommst, dass du weißt, was du entscheiden sollst. Was du tun sollst. Halte dich frisch im Geist in diesem neuen Jahr. Deswegen wollen wir ja gleich im neuen Jahr beginnen mit diesem Seminar. Dass wir frisch sind, dass wir unsere Werte setzen nach den Werten, die auch für Gott wichtig sind. Wir leben in Zeiten von Moed, von Zeiten. Und die Zeiten werden es zeigen in wenigen Jahren, was schnell über diese Welt kommen wird. Die Welt verändert sich nicht langsam. Sondern wir stellen fest, die Gesellschaft ändert sich manchmal so schnell. Von einem Moment auf den anderen. Und es wird immer schneller gehen in die Richtung. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir Weisheit haben, wenn es darum geht, einen neuen Job kriegen zu müssen. Wenn unser Job gekündigt wird, obwohl man keine Ahnung gehabt hat, dass man nicht in Bedauern hineinfällt, sondern dass man anfängt, Gott zu suchen. Gott, du hast was Besseres. Du hast einen Plan für mein Leben. Herr, gib mir Weisheit zu wissen, wo es lang geht. Und gib niemals auf. Ich weiß, wir möchten gerne, dass der Herr immer schneller wirkt, als was wir es wollen. Aber er weiß es. Und wenn wir ihm vertrauen, dass sein Leben nicht einfach nur zufällig da ist, sondern dass er einen Plan und eine Absicht auch für dich auch hat. Weisheit. Weisheit zu wissen, was zu tun ist. Gott zu bitten, Herr, wie soll ich entscheiden? Das zweite ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, da liebe ich die Stelle in Römerbriefen Kapitel 5, welches uns hier aufzeigt, was Gerechtigkeit bedeutet, wenn wir es erfasst haben, dass er uns gerecht gesprochen hat, dass wir eine ganz andere Selbstbewusstsein haben können oder Christusbewusstsein, wenn du es so besser ausdrücken möchtest. In Vers 17, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Er schenkt Gerechtigkeit. Er schenkt Vergebung. Nicht nur Vergebung. Manche Leute leben nur von Vergebung zu Vergebung zu Vergebung. Ja, immerhin was. Aber er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Das heißt, dass du ganz neu dastehst, wie wenn du noch nie zuvor irgendwie was falsch gemacht hast. Gerade letztens bin ich auf der Autobahn gefahren. Und dann bin ich am Fahren gewesen, der Überholspur. Und plötzlich merke ich, dass neben mir ein Polizeiauto ist. Nichts ist schlimmer, als wenn ein Polizeiauto überholen auf der Autobahn. Da merkt man plötzlich, all die Leute, die natürlich schneller gefahren sind, plötzlich ist ein Polizeiwagen. Das Schlimmste ist, wenn der natürlich genauso, sogar noch langsamer fährt als 120, wie man darf hier in der Schweiz. Was macht er, oder? Und dann versucht man, ja, man guckt auf den Tacher gerade noch ein bisschen, oder? Bisschen schnell, damit er nicht sagen kann, ja, du fährst zu schnell, oder? Die Polizei auftaucht plötzlich, ah, Achtung! Und manche Christen lebt so mit Gott, weil Gott ist überall, oder? Dass man ständig irgendwo sich unter Beobachtung fühlt. Oder ganz besonders dann, wenn man in den Gottesdienst geht, in eine Kirche hineingeht. Oh Herr, ich tue Buße für alles, was ich jemals getan habe. Vor allem, wenn jemand ein Gastsprecher da ist, der prophetische Gaben hat. Oh Herr Jesus, ich tue Buße zuerst, damit er nichts, ja, du sagst ja, dass du mir vergibst und es vergessen ist, dann kann er ja gar nichts von mir wissen, ne? Geschenk der Gerechtigkeit. Im Leben herrschen. Wir sollen herrschen, nicht beherrscht werden von diesem Leben. Von Anfechtungen, schwierige Umstände, Situationen. Jesus hat uns nicht davon befreit. Auch er selbst hat schwierige Situationen erlebt. Nicht immer lief alles rund, auch für ihn. Also er wollte ans andere Ufer fahren und ein riesiger Sturm kam auf, ja, und sie beinahe am Ertrinken waren dort. Lief nicht immer alles rund, ja, hat Jesus dann Gott den Vater nicht gehört, dass sie gerade dann ins Schiff gestiegen sind, wo dann ein Sturm aufkommt. Warum hat Gott ihnen nicht vorher mitgeteilt, dass da ein Sturm kommen wird? Dann würde er gar nicht da losfahren. Nein, wir haben aber den Heiligen Geist. Halleluja. Wir leben in einem achten Tag. Wir leben nach dem zweiten Adam. Halleluja. Gottes Plan für uns, Weisheit, Gerechtigkeit, dass er uns gibt. Deswegen dürfen wir niemals vergessen, dass es heißt, dass Gott auf deiner Seite steht. Dass du sein Kind bist. Was haben wir gelesen, Galater 4? Damit wir Söhne Gottes würden. Und Erben von ihm. Heiligung als drittes, Römer 8 und Vers 15. Drückt es folgendermaßen aus, Römer 8, Vers 15. Es heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, den wir rufen, aber Vater. Das hören wir schon zum zweiten Mal, wie im Galater. Aber Vater, das heißt Daddy. Heiligung, was heißt Heiligung? Das heißt nicht perfekt sein, sondern das heißt, dass du zu ihm gehörst. Dass du ihn vertrittst. Dass du identifiziert bist mit ihm. Du trägst auf deinem Rücken, ja, den Namen Jesus-Nachfolger. Wir sind heilig für ihn und so sollen wir uns auch heilig für ihn uns auch begeben. Wir sind zur Sohnschaft berufen worden, wie es hier heißt. Der Geist, Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, so sind wir auch Erben nehmen, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ich weiß, das Wort Leiden, das wünschen wir gerne ersetzen mit irgendwas anderem hier. Aber wenn wir geheiligt worden sind von ihm, in anderen Worten, er steht zu dir, durch dick und dünn. Er steht zu dir, auch wenn du Fehler machst. Er steht zu dir durch allem. Stehen wir zu ihm. Das ist, was Heiligung heißt. Nicht perfekt sein, nicht einen Heiligenschein tragen. Sondern es heißt, dass wir bereit sind, für ihn auch zu leiden. Zu sagen, ja, ich bin ein Jesus-Nachfolger. Ja, ich glaube an Jesus. Und die anderen, die lachen dich vielleicht aus. Ich weiß, wie früher, als ich im College war und ich immer früh morgens ging ich zur Frühgebetsstunde und da hatte ich nicht viel Zeit. Dann bin ich dann natürlich gleich dann zu meiner ersten Lektion ins College gegangen. Und da habe ich natürlich immer meine Bibel dabei gehabt. Da haben meine Kollegen gefragt, ja, was hast du da für ein Buch dabei? Meine Bibel. Ja, was machst du mit der Bibel? Das ist doch so altertümlich. So vorbei. Der Jesus. Ja. Was glaubst du an das? Bist du? Ich habe viel ausgelacht worden von vielen. Aber ich bin bereit, für Jesus zu stehen. Ich schäme mich meiner Familie nicht. Ich schäme mich meiner Familienname nicht, welches heißt Jesus Christus, Halleluja, der Gemeinde Gottes, Glory to God. Ach, du brauchst dich nicht zu schämen. Halleluja. Manche machen sich lustig über das Christen und sagen, ja, das ist doch ein völliger Witz, dass Jesus, Gott wurde ein Mensch, das ist doch ein Blödsinn. Für was auch? Warum so müsste Gott überhaupt ein Mensch werden? Das ist doch ein völliger Unsinn. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat, aber gerade in dieser letzten Woche, seit einer Woche treiben es zwei Geister herum in Köliken. Und die können sie nicht mehr einfangen. Haben Sie davon gehört? Zwei Geister sind irgendwie los, keiner weiß, wem sie gehören. Und die versuchen, sie in einer Woche schon einzufangen. Und da kamen zwei auf die Idee, ja, weil die rennen immer wieder davon, zwei auf die Idee, wir holen ein paar andere Geister. Denn diese Geister werden sie dann wahrscheinlich folgen. Und sie sind ihnen nachgegangen, aber die sind ein bisschen kluger gewesen. Im letzten Moment sind sie gleich nochmal davon. Warum ist Jesus Mensch geworden? Weil er wusste, dass wir Menschen einen anderen Menschen folgen würden, der kommt, der ähnlich wird wie wir. Es kam kein Alien mit einem Raumschiff herunter und sagte, folge mir nach. Sondern Gott, der Mensch geworden ist, geboren in Bethlehem, den wir letztes Wochenende gefeiert haben. Ja, der kam und uns gleich geworden ist, um uns zu retten, indem dass er eine neue menschliche Rasse hervorgebracht hat, mit dem DNA Gottes, eine neue Schöpfung. Deswegen Jesus stand auf und rief und sagte, ich bin derjenige, von dem die Schrift gesprochen hat. Wer dürstet, der komme zu mir und trinke. Heiligung, Heiligung, wir repräsentieren ihn. Lass uns das tun in diesem neuen Jahr. Lass uns das mit erhobenem Haupte tun. Denn dadurch werden die Menschen sehen, du glaubst, was du sagst und du sagst, was du glaubst. Das letzte ist Erlösung. Jesus kam und ist unsere Erlösung geworden. Das heißt, derjenige, der uns freigekauft hat. In Kolosser 1 und Vers 13 heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben, sag mal haben, nicht haben werden, indem wir die Lösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Er hat uns erlöst, wie sie heißt. Er hat uns herausgerissen aus der Herrschaft der Finsternis. Der Teufel hat keine Herrschaft über mein Leben mehr. Und alles, was mit ihm gehört, hat keine Herrschaft über mir, sondern durch die Gnade Gottes heißt es. Zu seiner Gerechtigkeit, Halleluja, kann ich über ihn herrschen und über alles, was durch ihn in dieser Welt auch gekommen ist. Du bist eine neue Schöpfung. Es kommt nicht darauf an, wie man von außen aussieht. Paulus sagt in Galater 6, er sagt, es kommt nicht auf Beschneidung oder Nichtbeschneidung darauf an, auf deinen Hintergrund. Es kommt nicht auf deine DNA von deinen Vorfahren an, sondern es hat alles zu tun mit der neuen Schöpfung. Neuer Mensch, dem Gott seine Weisheit gibt, dem Gott seine Gerechtigkeit schenkt, den Gott für heilig erklärt, wehe, du tastest das an, was Gott heilig ist. Amen. Dem er unsere Erlösung ist. Halleluja. Zum Abschluss hier. Philipper 3 und Vers 13. Paulus sagt hier, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Mit einem alten Jahr hat es auch damit zu tun, dass man einfach was hinter einem liegt, hinter einem lässt. Ja, wir sind dankbar für all das Gute. Und diese Dankbarkeit nehmen wir mit. Aber wir schleppen nichts weiter mit an unseren Fehlern, an all die Schwierigkeiten und Verdammnissen, Situationen, die wir im alten Jahr erlebt haben. Sondern beginne frisch, beginne neu. Beginne einen achten Tag immer wieder von Neuem. Neu gewaschen durch das Blut Jesu Christi. Ein neuer Beginn, ein neuer Anfang, eine neue Schöpfung, dass wir geworden sind. Frisch gewaschen durch das Wort Gottes und durch das Blut unseres Heilandes. Haben wir alles ergriffen? Nein, noch nicht, wie Paulus es auch hier sagt. Aber er weiß eines zu tun, zu vergessen, was hinter mir liegt. Um mich zu fokussieren und auszustrecken nach dem, was vor mir liegt. Auf das Ziel, den Kampfpreis. Gott hat einen Preis für jeden Einzelnen von uns und der Tag wird es zeigen. Und nicht viele Jahre fern liegt es vor uns, wenn man anschaut, wie die Welt sich entwickelt, wie sich andauernd erfüllt, was hier in der Offenbarung im letzten Buch unserer Bibel steht. Und die Welt sich mehr und mehr eigentlich die Bühne bereitstellt, genauso wie es beschrieben worden ist vor 2000 Jahren. Der Tag wird kommen, wenn er uns beruft zu sich. Aber bis es soweit ist, möchte ich alles daran setzen, dass ich nach der Einzigartigkeit von seiner neuen Schöpfung, die er in meinem Leben geschaffen hat, wie ein Schmetterling auf diesem Bild, man würde es niemals meinen, was aus einem so grusigen Raupe werde. Oder Leute, die eine Raupe, aber dann ein Schmetterling, komm doch. Gott wusste aus dem, was Sünde aus die Menschheit gemacht hat, das zu verwandeln, zu verändern, durch eine Metamorphose des Heiligen Geistes, Halleluja, etwas völlig Neues zu schaffen. Und das sind wir. Lass uns aufstehen. O Jesus, danke dir für das alte Jahr, Herr, das wir einfach hinlegen können zu dir, Herr. Wir wollen nicht nur leben nach dem, was gewesen ist, das Gute sowie auch das Schlechte, Herr, sondern wir wollen mit jedem Tag von Neuem beginnen, Herr. Den achten Tag ganz frisch und neu angehen, Herr, in unserem Bund, den wir mit dir haben. Auch dieses neue Jahr 2024, Herr, legen wir vor dir hin, Herr. Und danken dir für deine Weisheit, Herr, für die Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast, für die Heiligung, Herr, und für die Erlösung, Herr, die Freisetzung, Herr, dass niemand und nichts, noch der Teufel, Herr, über uns herrschen kann. Wir geben dir Lob und Dank dafür, Herr. Halleluja. Oh, Lord Jesus, thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Lass uns die Augen schließen, aber einen Moment. Und möchte, dass du einfach diesen letzten Tag, im alten Jahr, einfach auch dafür nimmst, alles, was bisher gewesen ist, was dich bisher geplagt hat, vielleicht auch all die Sorgen, die du noch trägst, einfach im alten Jahr zurückzulassen. Wenn du dir einen Vorsatz machen kannst, mach dir diesen. Ich will dem Herrn vertrauen und seinem Wort. Mehr als alles andere, mehr als meine Gefühle, mehr als die Umstände. Ich will vertrauen, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und sein Plan ist gut. Danke, Jesus, dass du uns allen führst, Herr, in diesen letzten Tagen, in denen wir leben. Führe uns durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, Herr. Lass uns so freudig sein, wie sie waren am achten Tag, den Tag nach dem Laubhüttenfest, Herr, in dem sie einfach gelobt, gepriesen haben, Herr. Dankbarkeit dessen. Damals taten sie es, dass du kommen wirst, Herr. Aber wir tun es, weil du gekommen bist, Herr. Halleluja. Die Häupte geneigt, Augen geschlossen sind, bevor ich hier abschließe. Vielleicht ist auch jemand hier, oder auch im Livestream, der sich nicht mit völliger Überzeugung sagen kann, dass wenn du diesen Moment, deinen letzten Atemzug nehmen würdest, dass du wüsstest, du wärst beim Herrn im Himmel. Ja, der Herr ist auferstanden. Er lebt und er schenkt sein Leben jedem Einzelnen, der dies annehmen möchte. Die Schrift sagt, jeder, der ihn aufnimmt, dem gibt er das Recht, das Vorrecht, ein Kind Gottes zu sein. Haben es gelesen, er möchte, dass du ihn nennen kannst, aber Vater, dein Daddy. Und wissen, dass er dir vergibt von allem, was gewesen ist, dir das Geschenk der Gerechtigkeit hingibt. Oder vielleicht bist du auch hier oder im Livestream und hast dich schon mal für Jesus entschieden, aber irgendwas hat dich aus der Bahn geworfen. Menschen, die dich enttäuscht haben, Umstände, die du nicht verstanden hast. Du bist irgendwie einfach vom Weg abgekommen. Aber du möchtest heute, und kein besserer Zeitpunkt als vielleicht gerade am letzten Tag dieses Jahres, wirklich einfach all das hinter dir lassen und heute einen Neubeginn schaffen. Heute einen Neubeginn machen mit Jesus Christus. Zu wissen, dass du eine neue Schöpfung bist und einzigartig geschaffen bist. Diese Einzigartigkeit auch anderen auch weitererzählen. Ich lade dich ein, mit mir folgendes Gebet aber auch nachzusprechen. Darf auch jeder hier mitsprechen. Lieber Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus Christus, für sein Sterben am Kreuz, für mich. Und seine Auferstehung zum neuen Leben, auch für mich. Jesus, komm in mein Leben. Sei mein Herr. Nimm Platz auf dem Thron meines Herzens. Und ich danke dir für deine Vergebung, für deine Weisheit, für deine Gerechtigkeit, für deine Heiligung, für die Erlösung, die ich in dir habe. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein in diesem neuen Jahr, wie nie zuvor, Herr. Schenk mir Kühnheit, dein Wort zu reden und dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus. Ich danke dir, dass ich das Alte hinter mir lasse. Und ich strecke mich aus nach vorne, nach dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Ich danke dir, dass ich dein Kind bin, zur Sohnschaft berufen. Du bist mein Gott und Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Glory to God. Halleluja. Amen. Ein neuer Tag. Denk immer daran, nicht einmal nur immer wieder zu wiederholen, das Alte. Sondern es hat ein neuer Tag begonnen für dich. Eine neue Schöpfung. Ein Neubeginn. Und ein neues Jahr liegt vor uns. In wenigen Stunden. Halleluja. Und da springen wir rein. Amen. Mit voller Zuversicht, mit voller Hoffnung, mit vollem Glauben, dass nicht nur wir Gottes Güte erleben, sondern dass Gott seine Güte durch uns dieser Welt zeigt wie niemals zuvor. Dass wir Gelegenheiten haben wie niemals zuvor, von Jesus zu reden. Dass Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen wie niemals zuvor offen werden, von Jesus Christus zu hören. Die Welt braucht Hoffnung. Und möge der Herr uns allen helfen, diese Hoffnung weiterzugeben. Amen. Amen. Lass uns miteinander hier zum Abschied von diesem Jahr, ja, von diesem Gottesdienst in diesem Jahr, einfach dem Herrn loben und danken.